für die Surrogatparameter, also quasi für die Risikofaktoren wie Blutdruck oder Blutzucker und Blutfette, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Sportarten total gering. Also das Wichtige ist, dass man sich bewegt und eben mit dieser dynamischen Aktivität großer Muskelgruppen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Gehört ihr eigentlich eher zu den gemütlichen Sofasurfern oder macht ihr mehr dem Duracell-Häschen aus der Werbung Konkurrenz? Es heißt ja immer, der Mensch ist für Bewegung gemacht. Doch wie viel davon ist eigentlich genug? Und wie viel ist schon zu viel? Sollte man lieber Ausdauer oder doch lieber Krafttraining machen? Oder einfach nur mit den Freunden im Park Fußball spielen? Die Wissenschaft hat darauf tatsächlich ganz konkrete Antworten, die mein heutiger Gast, die Sportmedizinerin Anne Heckstäden, kennt. Bevor wir aber in ein spannendes Gespräch starten, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Fast ein Drittel aller Erwachsenen, also etwa 1,8 Milliarden Menschen, bewegen sich nicht genug. Das hat erhebliche Folgen für die Gesundheit und kostet das Gesundheitswesen enorm viel Geld, berichtet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Österreich zeigt bei der körperlichen Bewegung einen gemischten Trend. Während Sportvereine gut besucht sind, insbesondere im Fußball, ist die allgemeine sportliche Aktivität in der Bevölkerung rückläufig. Die Österreicherinnen können im Schnitt 59 gesunde Lebensjahre genießen, während dieser Wert in Schweden bei 73 Jahren bzw. in der gesamten EU bei durchschnittlich 64 Jahren liegt. 70% der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren betreibt eigenen Angaben zufolge regelmäßig, also mindestens einmal pro Woche, körperliche Bewegung in der Freizeit. Von Personen, die in ihrer Freizeit körperlich aktiv sind, werden im Schnitt 7,5 Stunden pro Woche für Bewegung in der Freizeit aufgewendet. Krafttraining wird für rund 3,7 Stunden betrieben. Nur 9% der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren erfüllen die Bewegungsempfehlung der WHO von täglich 60 Minuten. 35-40% der Kinder und Jugendlichen gelten als übergewichtig und 30-35% haben schon Haltungsschäden bzw. Schwächen. Was also ist das richtige Maß an Bewegung? Meine heutige Gesprächspartnerin Dr. Anne Heckstäden kennt die Hintergründe. Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie vorbeikommen.
Wir sprechen ja heute über Individualisierung im Sport und in der Sportmedizin. Frau Heckstäden, Sie sind ja auch ehemalige Leistungssportlerin. Wie haben sich denn Ihre Erfahrungen in diesem Bereich auf Erkenntnisse in der Sportmedizin und Ihr Arbeiten ausgewirkt?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn es einen selber betrifft. Also wenn man in der Sportmedizin arbeitet im Bereich Leistungssport, ist es schon, glaube ich, wertvoll, wenn man selber auch zumindest ambitioniert Sport getrieben hat, dass man weiß, wie sich das wirklich anfühlt. Aber auch die anderen Phasen so einer typischen Bewegungskarriere habe ich schon mitgemacht. Dann mit Studium und Kindern und Arbeit an der Uni gab es durchaus auch Phasen, wo ich weniger gemacht habe, als ich vielleicht anderen empfehle. Also ich glaube, ich bringe auch viele eigene Erfahrungen mit, nicht nur im Spitzensport.
Wir sprechen ja heute eher über den Gesundheits- und Breitensport, nicht über den Leistungssport. Bewegung, ich glaube, das ist unbestritten, fördert die Gesundheit. Aber es gibt ja auch Menschen, die übertreiben oder untertreiben. Wie findet man denn da selbst für sich einen Sweet Spot? Also wann ist Training noch gesund und wann ist der Punkt überschritten?
Also es gibt durchaus einen großen Konsens bei den Fachgesellschaften weltweit, was so die Bewegungsempfehlungen angeht für die Allgemeinbevölkerung. Also wir sprechen jetzt nicht über Patienten, über bestimmte Erkrankungen, sondern die gesunde, erwachsene Allgemeinbevölkerung. Und da ist die Minimalempfehlung wirklich 2,5 Stunden pro Woche moderate körperliche Aktivität. Also bei dem typischen mittelalten, untrainierten Erwachsenen ist das wirklich ein flotter Spaziergang. Ich kann mich noch flüssig unterhalten und davon 2,5 Stunden in der Summe pro Woche. Wir wissen auch, dass der Benefit bis zum Doppelten davon zunimmt. jenseits dieser 5 Stunden strukturierte körperliche Aktivität pro Woche flach diese Kurve sehr ab. Also wenn ich dann noch mehr mache, bringt es mir für die Gesundheit, für die Prävention immer weniger. Also dieser Sweet Spot, den Sie genannt haben, was man noch so im Alltag einfach unterbringen kann und was man auf Dauer durchhalten muss, liegt zwischen diesen 2,5 und 5 Stunden. Wenn man mehr macht wie diese 5 Stunden, ist noch ein großer Bereich, wo das nicht schadet. Aber man muss einfach auch darauf achten, dass man in dem normalen Alltags- und Berufs- und Familienleben dann natürlich auf anderes verzichtet. Also da ist dann einfach der gesundheitliche Benefit, wird schon weniger.
Ist das denn auch unabhängig von der Erfahrung? Also wenn ich anfange in der Sportart, bringen mir die 5 Stunden noch etwas? Aber wenn ich da vielleicht schon 20 Jahre in dem Sport drinnen bin, ist das dann gleich?
Also auch da ist es so, müssen wir euch unterscheiden zwischen dem präventiven Aspekt. Und da ist es so, dass diese 2,5 bis 5 Stunden, sage ich jetzt mal ganz grob, wirklich die Empfehlung sind. Nur, wenn Sie natürlich schon lang trainieren, Sie sind fitter, dann gehen Sie einfach schneller für diese Intensität, wo Sie sich gerade noch flüssig unterhalten können. Und jemand, der jetzt wirklich die letzten Jahre auf dem Sofa verbracht hat, der geht dann eben langsamer. Also das reguliert sich quasi über die Intensität. Wenn es einem wirklich um den Leistungsfortschritt geht, jetzt über das Alltagsleben hinaus, dann bringt mehr natürlich schon mehr, aber auch da gibt es natürlich Grenzen.
Weil Sie jetzt das Gehen angesprochen haben, es wird ja immer propagiert, dass man 10.000 Schritte am Tag machen soll, um gesund zu bleiben. Was halten Sie denn von dieser quasi magischen Grenze?
Ja gut, also es gibt nicht das keine Magic Number. Ne? Also es ist nichts Besonderes an diesen 10.000 Schritten. Und das lässt natürlich auch völlig außer Acht, wie schnell gehe ich diese Schritte, ne? Wie hoch ist die Intensität. Ich denke, das einzig Gute daran, es ist einfach eine glatte Zahl, da man kann sie sich gut merken in unserem Zehnersystem und sie liegt schon in einem sinnvollen Bereich. Also in einem Bereich, den ich wieder in einem normalen Berufs- und Familienalltag noch unterbringe, gerade auch wenn ich vielleicht aktive Mobilität einbaue zur Arbeit und wo wir sicher sind, es schadet noch nicht. Also von daher, wenn es ein paar Schritte weniger oder mehr sind, das ist überhaupt kein Problem, aber ja, nichts Besonderes an der Zahl.
Die eine Seite sagt ja mehr Bewegung im Alltag, die andere sagt lieber ein gezieltes Training 3-mal pro Woche. Was ist denn da jetzt richtig oder gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Also wenn wir wieder bei, ich sag mal, den gesunden, bisher untrainierten Erwachsenen bleiben, wo wir jetzt nicht primär, ich sage jetzt mal, Einschränkungen der Belastbarkeit haben zum Beispiel, wo natürlich so eine Trainingssteuerung ganz wichtig ist, um auch die Leute nicht zu gefährden, ist es unserem Körper einfach egal. Ja, Hauptsache, wir sind aktiv und wie es immer so schön in den Leitlinien steht, eine dynamische Aktivität großer Muskelgruppen, also Dinge wie Gehen, Radfahren, Schwimmen, das, was auch so als Gesundheitssport letzten Endes propagiert wird, ist schon sinnvoll. 2 Aspekte sind vielleicht wirklich in letzter Zeit in den Empfehlungen ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Und das eine ist das Vermeiden langer Sitzphasen, dass man die einfach unterbricht. Und unterbricht heißt wirklich schon, ich gehe mal zum Drucker ein Stockwerk tiefer zu Fuß. Also das müssen dann nicht 10 Minuten sein, so wie das früher immer empfohlen wurde, sondern es reicht wirklich schon aufstehen, ein bisschen gehen. Und das ist unabhängig davon wichtig, was wir dann vielleicht strukturiert noch machen. Also einfach diese langen Sitzphasen vermeiden. Was auch wichtig ist, oft wird ja Gesundheitssport vor allem mit Ausdauersport gleichgesetzt. Und wir wissen eben gerade in einer alternden Bevölkerung, dass je nachdem so zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr wirklich die Muskelmasse abnimmt. Und das wird nicht sofort ein Problem, aber irgendwann im höheren Alter wird das eben dann ein Problem für das Alltagsleben. Dinge wie Einkaufstüten tragen, mal den Koffer eine Treppe hoch, das funktioniert dann nicht mehr. Von daher, je älter wir werden, und das fängt eben schon um das 40. Lebensjahr an, wo man vielleicht noch nicht an das höhere Lebensalter denkt, sollte Krafttraining dazukommen.
Aber Sie sagen jetzt explizit dazukommen, das heißt, man sollte nicht nur Krafttraining machen, sondern auch zum noch Ausdauertraining dazu.
Ja, also ideal ist wirklich ein vielfältiges Training aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Wobei, wenn man sich wirklich die Studien anguckt, die Trainingsformen miteinander verglichen haben, sind die direkten Effekte auf so Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, also Dinge wie die Blutfette oder den Blutdruck, sehr ähnlich. Also ich kann da durchaus auf meine eigenen Vorlieben Rücksicht nehmen. Ja, wenn jemand gern ins Fitnessstudio geht und einen höheren Anteil Krafttraining machen möchte, vielleicht auch aus ästhetischen Gründen, profitiert er trotzdem gesundheitlich. Und wenn jemand sagt, ich gehe aber gern laufen oder walken oder in den Wald, ich will in die Natur, dann ist es durchaus auch okay, wenn wirklich der Großteil ausdauerbasiert ist. Nur wie gesagt, mit steigender Anzahl von Lebensjahren ist ein bisschen Kräftigungstraining schon sinnvoll. Was vielleicht auch noch interessant ist, Spielsportarten ist früher nicht so empfohlen worden als Gesundheitssport, weil es schlecht steuerbar ist. Wir wissen aber heute, dass das große Problem einfach die Adhärenz ist. Um wirklich von diesem präventiven Effekt zu profitieren, muss ich dauerhaft trainieren. Ja, und da ist einfach ganz wichtig, dass es mir auch ein Mindestmaß an Spaß macht. Und von daher, wenn ich gesund bin, wenn es keine Einschränkungen gibt der Belastbarkeit, ruhig auch Spielsportarten, wenn ich der Typ dafür bin, wenn mir das Spaß macht, wenn ich das vielleicht früher gemacht habe. Und es gibt heute auch modifizierte Spielformen, wie zum Beispiel Walking Football. Ja, es ist in Skandinavien sehr entwickelt und auch validiert worden, wo einfach dann die Beanspruchung und auch das Verletzungsrisiko einfach durch Regeländerungen zurückgefahren wird. Wirklich ein sehr großer Spielraum für die persönlichen Vorlieben des Einzelnen.
Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Bei Spielsportarten sind ja immer abrupte Bewegungen dabei. Das heißt, wenn man nicht gerade trainiert ist, ist das Verletzungsrisiko schon sehr hoch.
Genau, also das ist natürlich das Problem, ne? Altherrenfußball oder so, so wie das klassisch gespielt wird, hat schon ein nicht unerhebliches Verletzungsrisiko. Aber da gibt es, wie gesagt, heute diese modifizierten Spielformen, wo das dann durchaus bis ins hohe Alter gemacht wird. Also ich habe lang in Deutschland eine Herzsportgruppe mitbetreut, also wirklich dann auch stark eingeschränkte Herzpatienten. Da hat man dann Fußball-Tennis gespielt. Da ist kaum noch Gehstrecke dabei, das geht in der Halle. Also wenn man das möchte und auch bereit ist, diese Regeländerungen dann eben umzusetzen, ist da ganz viel möglich.
Um auf den Kraftsport zurückzukommen, den Sie gerade angesprochen haben. Viele, die ja noch nicht im Kraftsport sind, haben dann gleich Bodybuilder vor Augen, die schwere Gewichte stemmen. Gerade im hohen Alter, wie geht man denn da gezielt vor?
Also das kommt jetzt natürlich wirklich ein bisschen drauf an, was ist schon an Einschränkungen da, wie hoch ist das Lebensalter, wie sind die motorischen Fertigkeiten noch. Aber es gibt Krafttrainingsformen bis in den Bereich des Pflegebedarfs hinein. Das sind dann eben Übungen zum Beispiel im Sitzen, Dinge wie Aufstehen vom Stuhl, wieder hinsetzen. Je nachdem, was ich an Kraft noch mitbringe, fällt das unter Krafttraining. Man darf sich da nicht die Bodybuilder vorstellen, die die riesigen Langhanteln bewegen. Aber natürlich, je weniger Erfahrung ich mitbringe, je älter ich vielleicht schon bin, umso wichtiger ist die gute Anleitung vor allem am Anfang. Das ist ganz klar.
Und wenn wir jetzt speziell auf die Frauen schauen, da besteht ja oft die Sorge vor zu viel Muskelmasse. Was ist da dran?
Ja, wobei auch wieder, wie gesagt, man darf nicht die Bodybuilder da im Kopf haben. Und ich sag mal, so eine straffe Silhouette ist ja durchaus auch bei den Frauen erwünscht. Und da kann man wieder, Stichwort gute Anleitung, wirklich mit der Auswahl der Übungen und auch mit der Auswahl der Wiederholungszahlen, also quasi der Gewichte, das schon sehr steuern, ob man in diesen wirklich Hypertrophie-Bereich geht, wo wirklich ein Zuwachs auch des Muskelumfangs angestrebt wird, oder eher so in den Bereich Kraftausdauer.
Aufgrund des Testosterons, nehme ich an, werden Frauen ohnehin nie so viel Muskelmasse aufbauen wie Männer.
Ja, also da gibt es natürlich durchaus Unterschiede, wobei auch Frauen natürlich Hypertrophietraining machen können. Das ist völlig klar. Also ich kann auch als Frau auf eine Muskelmassezunahme wirklich trainieren, auch wenn gerade am Oberkörper man in der Regel eben nicht die Massezuwächse der Männer erreicht. Aber das ist wirklich sehr gut steuerbar. Wenn ich dann einen guten Trainer habe und mich dann gut einweise, lasse, muss das auch nicht sein.
Wenn wir bei den Frauen bleiben, da gibt es ja auch diesen Ansatz des zyklusbasierten Trainings. Das ist so ein Trend, würde ich sagen. Was halten Sie denn davon?
Das Thema Female Athlete, Frauen und Sport, Frauen und Bewegung ist schon sehr im Vordergrund im Moment in der Sportmedizin und in der Sportwissenschaft. Und das ist auch absolut wichtig, weil wirklich über lange Jahrzehnte, muss man sagen, ganz überwiegend mit männlichen Studienteilnehmern gearbeitet wurde. Zum Teil einfach auch deswegen, weil man sich quasi die Mühe ersparen wollte, auf den Zyklus einzugehen und eventuell das die Testungen dann immer in der gleichen Zyklusphase zu machen. Von daher, wir wissen einfach über die Frauen im Sport relativ wenig. Der Zyklus ist natürlich eine der auffälligsten Besonderheiten oder der auffälligsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und es ist schon auch, es gibt eine biologische Plausibilität. Also manche der im Zyklus schwankenden Hormone haben durchaus Einfluss auf den Stoffwechsel, auf die Körperkerntemperatur. Aber, und das ist mir ganz wichtig, wir haben aktuell, und das ist wirklich der wissenschaftliche Konsens, keine wissenschaftliche Grundlage für Trainingsempfehlungen, die sich zwischen den Zyklusphasen unterscheiden. Also, dass man in einer bestimmten Zyklusphase vielleicht intensiver trainiert oder Krafttraining macht und in einer anderen Zyklusphase Ausdauertraining. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage momentan. Daran wird geforscht. Ja, was in 10 Jahren ist, weiß ich nicht. Aber was wir schon auf dem aktuellen Stand sagen können, ist, wenn die Trainingseffekte sich zwischen den Zyklusphasen unterscheiden, also wenn ich mehr vom Krafttraining profitiere, wenn ich das in einer bestimmten Zyklusphase mache zum Beispiel, dann sind diese Unterschiede sehr klein. Also so klein, dass sie wirklich allenfalls im Hochleistungssport eine Rolle spielen. Was aber auch wichtig ist, es gibt natürlich Frauen, die haben zum Beispiel Beschwerden immer in einer bestimmten Zyklusphase oder die fühlen sich bestimmt besonders wohl in einer bestimmten Zyklusphase. Und das macht natürlich absolut Sinn, auf diese individuellen Muster im Training Rücksicht zu nehmen. Na, wenn ich schon weiß, oh, in 3 Tagen kommt wieder diese Phase, da fühle ich mich gebläht, da habe ich Bauchschmerzen oder so, dann macht es natürlich wenig Sinn, da intensive Trainingseinheiten reinzuplanen. Ja, das zu antizipieren macht Sinn, aber dieses relativ schematisierte, zyklusbasierte oder zyklusorientierte Training ist nicht wissenschaftlich fundiert.
Und wie sieht es da mit der Verletzungsanfälligkeit aus? Es wird ja auch behauptet, in gewissen Zyklusphasen ist man verletzungsanfälliger als in anderen.
Ganz ähnlich. Da gibt es inzwischen schon doch einige Jahre zurück auch einige relativ prominente Publikationen, die gesagt haben, diese Unterschiede zwischen den Zyklusphasen gibt es. Jetzt muss man sagen, die Studien, die dem zugrunde lagen, entsprechen nicht mehr den heutigen wissenschaftlichen Standards. Es gibt inzwischen, das ist wirklich ein gut untersuchtes Thema in diesem Frauen- und Zyklusbereich, sich widersprechende Ergebnisse. Und auch da kann man sagen, wir haben keine Evidenz, dass es diese Unterschiede gibt. Wenn es sie gibt, na, es ist immer noch ein aktives Thema, dann sind sie so klein im Verhältnis zu dem insgesamt Verletzungsrisiko in einer bestimmten Sportart, dass es keinen Einfluss auf die Sportpraxis hat. Verletzungsprävention macht absolut Sinn und da gibt es viele Maßnahmen, die man ergreifen kann, aber die Berücksichtigung des Zyklus gehört nicht dazu.
Wenn wir schon bei diesem Thema sind, sportmedizinische Untersuchungen haben ja auch den Sinn, dass man Grunderkrankungen ausschließt oder Verletzungsanfälligkeiten erkennen kann. Macht das für Breitensportler genauso viel Sinn wie für Leistungssportler?
Da sind sich jetzt tatsächlich die Empfehlungen der einzelnen nationalen Fachgesellschaften nicht so einig wie bei den Bewegungsempfehlungen. Ich persönlich bin Freund der Empfehlungen der amerikanischen Fachgesellschaft, also von ACSM, die sehr darauf abzielen, keine Hürden aufzubauen, weil wir wirklich wissen, dass die ganz, ganz überwiegende Bevölkerung von mehr moderater körperlicher Aktivität profitieren würde bei minimalem Risiko. Und letzten Endes, wenn man die so subsumiert, diese Empfehlungen, dann heißt das also untersuchen lassen, sollte sich natürlich, wer eine relevante Grunderkrankung hat. Na, wenn ich herzkrank bin und ich möchte in ein Trainingsprogramm einsteigen, dann ist natürlich selbstverständlich, dass ich vorher den Arzt konsultiere und der Arzt entscheidet dann, was für Untersuchungen letzten Endes notwendig sind, um meine körperliche Belastbarkeit zu untersuchen. Das ist ganz klar. Die zweite Gruppe, die sich untersuchen lassen sollte, sind Personen, die Beschwerden bei körperlicher Belastung haben. Liegt natürlich nahe, also auch bei Alltagsbelastungen, beim Treppensteigen oder vielleicht bei den ersten Trainingseinheiten. Sollte man auch den Arzt konsultieren. Und die dritte Gruppe, das sind Personen, die bisher wirklich inaktiv sind und die relativ schnell in ein intensives Trainingsprogramm einsteigen möchten. Also typischerweise so in einem Vierteljahr ist der Firmenlauf und ich möchte mitmachen, bisher mache ich kaum was und ja, jetzt will ich wirklich direkt ins Laufen einsteigen. Teil dieser Empfehlung ist einfach, dass diese Personen quasi gar keine Gelegenheit gehabt hätten, Beschwerden bei körperlicher Beanspruchung zu bekommen, weil sie eben körperlich inaktiv waren. Finde ich relativ sinnvoll. Ich würde das ergänzen, das ist jetzt nicht Teil dieser SESM-Empfehlungen, dass natürlich der persönliche Sicherheitsbedürfnis auch eine Rolle spielt. Na, wenn mich das Gefühl, oh, ich würde mich aber sicherer fühlen, wenn ich untersucht bin, mich davon abhält, na, wenn ich sonst Sorgen oder Ängste hätte, mich zu belasten. Dann macht das natürlich auch Sinn, gerade, ich meine, wir haben ja Gott sei Dank ein anderes Gesundheitssystem wie in den USA, dass ich vielleicht bei so einer gesunden Untersuchung wirklich darüber mit meinem Arzt spreche und individuell dann eben mit ihm abklären kann, was sinnvoll ist.
Wenn wir schon von Grunderkrankungen sprechen, welche Sportarten helfen eigentlich bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs? Kann da auch Krafttraining eine Rolle spielen?
Genau, absolut. Also wie ich vorher schon gesagt hatte, für die Surrogatparameter, also quasi für die Risikofaktoren wie Blutdruck oder Blutzucker und Blutfette, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Sportarten total gering. Also das Wichtige ist, dass man sich bewegt und eben mit dieser dynamischen Aktivität großer Muskelgruppen. Es gibt ein paar Unterschiede oder ein paar Ausnahmen von dieser Regel. Zum Beispiel wissen wir, dass regelmäßige, moderate körperliche Aktivität die Zellalterung verlangsamt. Haben wir auch selber dazu gearbeitet. Und das scheint tatsächlich ein Effekt zu sein, der beim Ausdauertraining deutlich stärker ausgeprägt ist. Ist ein Unterschied, der eigentlich gut gesichert ist, aber noch nicht völlig verstanden, auf welchen Mechanismen das beruht. Das ist im Moment in Arbeit. Aber das ist schon was sehr Spezifisches. Aber ansonsten kann ich mich wirklich nach meinen Präferenzen und auch nach der Logistik richten, was einfach für mich gut möglich ist.
Um auf das Beispiel mit dem Firmenlauf zurückzukommen, es ist ja oft so, wenn man gerade so ein Event vor Augen hat, dass man dann im Internet mal sucht nach einem Trainingsplan. Mittlerweile kann uns auch die KI schon Trainingspläne erstellen. Wie sinnvoll ist das denn?
Schwierig ist natürlich wirklich auch ein Gebiet, wo sich viel tut. Also im Vor-KI-Zeitalter, da gab es so Bücher mit so Standard-Trainingsplänen oder auch die waren im Internet verfügbar. Da, glaube ich, hat die KI schon Vorteile, zumindest wenn ich das gut prompte. Das Problem ist tatsächlich so ein bisschen diese Anpassung des Trainings an die sonstigen Belastungen im Alltag. Na, gerade wenn ich sage, okay, in drei Monaten ist der Firmenlauf, das heißt, ich muss relativ steil mein Trainingspensum erhöhen, wenn ich bisher wenig mache. Da ist wirklich so diese sich ansammelnden Regenerationsdefizite ist ein Problem. Na, wenn ich ein gesunder, vielleicht noch relativ junger Mensch bin, verkrafte ich das eine Zeit lang und dann kommen die muskulären Beschwerden, dann kommen die Gelenkbeschwerden, dann kommt so eine insgesamt eine Ermüdung, ich bin emotional unausgeglichen, ich habe keine Lust mehr aufs Training, das ist einfach so. Ja, man würde sagen, akkumulierende Regenerationsdefizite. Und das ist etwas, was häufig gerade in diesem Hobbyleistungssportbereich daher kommt. Der Trainingsplan an sich ist völlig in Ordnung. Ja, der entspricht den gängigen trainingswissenschaftlichen Prinzipien, aber jetzt habe ich Stress im Beruf. Ich habe schlecht geschlafen, die Kinder sind nachts aufgewacht oder sind krank. Ich konnte mich nicht entsprechend regenerieren und darauf nimmt natürlich so ein vorgefertigter Trainingsplan keine Rücksicht und auf einmal ist das nicht mehr zu verkraften. Und wenn man wirklich von so einem vorgefertigten Trainingsplan ausgeht, sei ja jetzt KI oder was sei ja buchbasiert, dann ist es ganz wichtig, dass man das im Kopf hat und dass man dem nicht sklavisch folgt, sondern dass man erkennt, okay, die Gesamtbelastung im Moment ist einfach zu hoch, Beruf, Familie, was auch immer, vielleicht eine eigene Erkrankung und dass man dann das auch anpasst. Und zwar anpassen heißt in der Regel dann nach unten.
Beim Einordnen solcher Überlastungssymptome greifen mittlerweile viele auf ihre Smartwatch zurück. Diese Geräte erzählen einem oft ja ganz lustige Dinge. Wie sehr kann man den Daten denn vertrauen?
Gar nicht. Okay. Nein, ich sag mal, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, woher soll die Smartwatch es denn wissen? Woher soll die Smartwatch denn wissen, dass ich, na gut, nicht gut geschlafen, das machen manche noch, auch wenn da wirklich die Messgenauigkeit sehr beschränkt ist. Da ist es wirklich wichtig, dass man das Gefühl für den eigenen Körper nicht verliert. Und das kann man sich mit so einer Smartwatch tatsächlich abtrainieren. Na, wir sind von der Evolution darauf ausgelegt, Dinge wie Ermüdung und Überlastung wahrzunehmen. Das können wir selber. Und da ist es dann natürlich gut, wenn man so ein paar Warnsignale kennt, wenn man weiß, worauf man achten muss. Und jetzt denken vielleicht bei Überlastung, Regenerationsdefizit im Kontext von Sport viele dann an Muskelschmerzen. Das ist es aber gar nicht so und das wissen wir wirklich aus Studien, so Monitoring-Studien im Leistungssport relativ gut, sondern außer jetzt Beschwerden am Bewegungsapparat, na, Muskulatur, Sehnen, Gelenke und so weiter, ist es die emotionale Unausgeglichenheit, die eigentlich als erstes anzeigt, hier geht etwas in Richtung Überlastung, na, dass man wirklich kratzbürstiger ist, na, weniger frustrationstolerant, als man das sonst wäre. Ist auch etwas, was einem gut die Familie und die Kollegen rückmelden können. Aber das ist ein ganz wichtiges Warnsymptom. Das zweite ist, aber das kommt häufig später, dass man keine Lust mehr auf das Training hat. Man hat nicht auf jede Trainingseinheit Lust, aber dass man wirklich sich jedes Mal zwingen muss und schon drauf wartet, oh, kann es nicht regnen? Das ist dann ein späteres Warnsymptom.
Das ist jetzt ein sehr interessanter Einwurf. Ich glaube, mein Mann will da den Podcast mit mir nahelegen, weniger Spaß machen.
Aber wenn wir zurück zum Thema Individualisierung kommen, so als abschließende Frage, jeder Körper reagiert ja anders auf jeden Reiz. Es ist ja einfach unterschiedlich bei Frauen, bei Männern, anderen Ethnien etc. Wie vermeidet man denn den Vergleichsdruck und den Frust, der daraus entstehen kann?
Ganz schwieriges Thema und tatsächlich einer meiner Forschungsschwerpunkte. Also zunächst mal, die Natur ist hart und ungerecht. Und es gibt einfach Menschen, die kommen mit einer viel höheren Grundfitness, also quasi untrainiert, schon in so ein Trainingsprogramm rein. Das ist einfach, da können wir nichts dran machen. Ja, da spielt natürlich der Lebensstil auch eine Rolle, aber die Genetik eben auch. Wenn wir dann jetzt zusammen anfangen zu trainieren, dann ist es eben auch so, dass manche Personen sehr schnell besser werden, während andere stagnieren. Na, wenn man schon mal in einer Laufgruppe gelaufen ist, na, jeder kennt das. Sogenannte individuelle Responses, die gibt es sicher. Die Schätzungen sind, dass ungefähr die Hälfte dieser Unterschiede auf der Genetik beruht und die andere Hälfte auf Dingen wie bisherige körperliche Aktivität im Leben, Ernährung, Regeneration, also Dinge, die wir zumindest zum Teil prinzipiell ändern könnten. Was wir noch nicht wissenschaftlich gut aufgearbeitet haben, das ist, ob es zum Beispiel bei einer Person, die in die Laufgruppe einsteigt und da kaum Fortschritte hat, ob das vielleicht eher so eine kraftbegabte Person ist, ne, die dann, wenn sie jetzt ein eher kraftorientiertes Training machen würde, da relativ stark reagiert. Ne, also quasi gibt es insgesamt einfach weniger trainierbare Personen. Oder ist das abhängig von dem, was wir erreichen wollen? Eine ganz interessante Forschungsfrage, an der wir auch arbeiten. Im Moment noch keine definitive Antwort. Also man kann es, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Wenn ich von der Laufgruppe frustriert bin, dann wäre es durchaus mal eine Option, eine ganz andere Art des Trainings auszuprobieren. Ja, ich meine, wenn man in den Leistungssport guckt, ist da ja schon eine Plausibilität dabei. Es gibt ja durchaus die Gazellentypen, die jetzt nicht eher weniger als Bodybuilder eignen würden und in der anderen Richtung auch. Zum Beispiel unter den afrikanischen Athleten ist das relativ gut untersucht, wo es große genetische Unterschiede gibt zwischen Ost- und Westafrika. Also es ist höchstwahrscheinlich schon eine große genetische Komponente dabei. Wir arbeiten dran.
Zum Schluss muss ich jetzt einfach noch die Gretchenfrage stellen, auch wenn ich nicht weiß, ob man sie beantworten kann. Was ist denn eigentlich wichtiger, die richtige Ernährung oder ein ausreichendes Maß an Bewegung?
Boah, das ist, glaube ich, wirklich eine Frage, die in dieser Härte nicht zu beantworten ist. Wenn wir nochmal ganz zurückkommen, ganz zum Anfang von dem Interview. Na, zwischen diesen 2,5 und 5 Stunden ist ein relativ großer Bereich. Na, da liegt so der Sweet Spot für das Training. Das heißt, wenn ich schon 3 Stunden die Woche trainiere, dann sollte ich mich vielleicht eher um die Ernährung kümmern, wenn ich da immer noch jeden Tag Fast Food esse. Und wenn eigentlich meine Ernährung jetzt vielleicht noch nicht optimal ist, aber ganz in Ordnung, na, den Kriterien der DGE entspricht, aber ich mich gar nicht bewege, dann sollte ich eher was an der Bewegung machen. Also je schlechter einer der beiden Aspekte im Moment bei mir noch ist, desto mehr profitiere ich davon, wenn ich da ein bisschen was verbessere. je besser es schon ist, desto weniger profitiere ich von einer weiteren Verbesserung. Vielleicht ist das eine Antwort.
Regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Frau Dr. Heckstedt, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.